Wenn Leute also große Ängste haben, unterwegs zu sein, dann gehört die Vermeidung häufig mit dazu. Und da ist es entsprechend dann auch wichtig zu schauen, ob ein Vermeidungsverhalten diese Angststörung bereits verstärkt hat. Wenn sehr früh eine Hilfe und Unterstützung gegeben wird und die sich auch geholt wird, das ist eigentlich jetzt die wichtige Botschaft, kann tatsächlich etwas gemacht werden.
Du kennst es vielleicht. Dein Herz schlägt schneller, deine Hände werden kalt, die Gedanken rasen. Ein diffuses Unbehagen breitet sich aus oder eine ganz konkrete Angst taucht auf, ohne dass du genau weißt, warum. Angst ist ein Gefühl, das uns alle begleitet. Sie warnt und schützt uns und kann uns in Gefahrensituationen sogar unglaublich leistungsfähig machen. Doch manchmal wird Angst zu groß. Wenn Angst zu mächtig wird, wenn sie plötzlich das Denken übernimmt, unser Handeln steuert, das Leben spürbar einengt und aus einem natürlichen Gefühl eine Belastung wird, sprechen wir von einer Angststörung. Und damit herzlich willkommen zur Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Wie entsteht eine Angststörung überhaupt? Was passiert im Körper, wenn Angst die Kontrolle übernimmt? Und welche Wege gibt es, wieder zu mehr Sicherheit, Ruhe und innerem Gleichgewicht zu finden? Und ab wann reden wir eigentlich von einem Trauma? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sabine Hoffmann, psychologische Psychotherapeutin im TWW, die seit vielen Jahren Menschen mit Ängsten und Panikattacken begleitet. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, Sabine, hallo. Schön, dass du heute mit mir wieder im Podcast-Studio bist, um über die Themen Angst und Trauma zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Claudia, ich freue mich auch sehr. Danke nochmal für die erneute Einladung.
Sehr gern. Wenn wir von Angst sprechen, dann sprechen viele Betroffene ja Angst als etwas, das sich körperlich fast so ein bisschen verselbstständigt. Also manche bekommen Herzrasen, bei anderen kommen Bauchschmerzen dazu, Schwindel kann sich einstellen, Atemnot, die Luft bleibt einem quasi weg oder auch die Stimme kann ja wegbleiben. Manchmal weiß man noch so gar nicht, was jetzt ein ganz klarer Auslöser ist. Und doch scheint der ganze Körper so in Alarmbereitschaft zu sein. Was passiert denn da eigentlich in uns?
Genau diese Alarmbereitschaft. Ja. Also der Körper scheint nicht nur darin zu sein, sondern ist es auch. Mhm. Also Angst ist eine ganz lebensnotwendige Reaktion des Körpers. Die hilft uns zu überleben. Also stell dir vor, du läufst ohne Ampel über eine dicht befahrene Straße, dann brauchst du Angst für die sofortige Reaktionsbereitschaft zu wissen, oh, jetzt laufe ich noch mal schnell los oder halt jetzt lieber wieder zurück. Ja. Das heißt, es ist ein biologisches System, was über das vegetative Nervensystem in Gang gesetzt wird, um einfach unser Leben zu erhalten. Mhm. Damit wir schnell reagieren können. Die Angst als solche, die du jetzt gerade beschrieben hast, im Sinne von Angststörung, was wir jetzt gleich auch noch vertiefen werden, die ist dann unkontrollierbar geworden. Und man definiert diese Symptome, die eigentlich lebensnotwendig und erklärbar sind, als gefährlich. Das heißt, es kommt zu Fehlinterpretationen.
Genau, ich wollte mich auch fragen, ab wann sprechen wir denn von einer Angststörung? Ab wann ist Angst etwas Pathologisches?
Angst wird ein Problem im Alltag der Betroffenen, wenn sie unkontrollierbar ist erscheint. Wenn die Symptome, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, wenn sie als lebensbedrohlich wahrgenommen werden und man dadurch auch in einen sogenannten Teufelskreislauf der Angst gerät, also Circulus Viciosus, dass es sich durch die Wahrnehmung immer weiter aufschaukelt. Und es gibt aber selbstverständlich auch Menschen, die so viele Panikattacken kriegen, dass sie gar nicht mehr dazu in der Lage sind, den Alltag gut zu gestalten. Es gibt andere Formen von Ängsten, wo es nicht mehr möglich ist, bei der Höhenangst meinetwegen mit dem Auto über eine Brücke zu fahren. bei der Agoraphobie unterwegs zu sein in öffentlichen Verkehrsmitteln und dann.
Weil zu viele Menschen dort sind, oder?
Zum Beispiel auch. Ja, und dann wird einfach die Angst zu einer Störung, die dann auch psychotherapeutisch behandelt werden sollte.
Mhm. Kannst du uns mal einen Überblick darüber geben, welche Formen von Angststörungen es gibt? Also, oder einen Einblick darüber, welche unterschiedlichen Formen von Störungsbildern davor herrschen können.
Also zuallererst würde ich mit der Panikstörung beginnen. Mhm. Die Panikstörung ist dadurch gekennzeichnet, dass man über eine definierte Zeit sehr viele Panikattacken bekommt. Panikattacke als solche sieht so aus, dass man also plötzlich einschießend einen schnellen Puls hat, dass der Blutdruck erhöht ist, dass die Muskulatur verspannt, die Atmung verändert sich. Das kann sogar bis in Schmerzen in die Arme, in die Beine gehen, was dann fehlinterpretiert wird als Infarkt und so weiter und so fort. Das ist die Panikstörung. Eine weitere Störung ist die Agoraphobie. Agora, der Marktplatz. Also das ist auch ein kleiner Hinweis darauf, dass viele Objekte und Bereiche von vornherein eher prädestiniert sind, mit Angst in Verbindung gebracht zu werden. Also der Marktplatz, warum das? Biologisch, genetisch, wenn die Maus über den freien Platz läuft, ist sie eher eine gute Beute für den Bussard und hat schlechte Karten. Und da kann man tatsächlich viele andere Bereiche auch ableiten, zum Beispiel die der spezifischen Phobie. Wenn man zum Beispiel Angst vor Schlangen, vor Spinnen hat, was heutzutage hier bei uns in unseren Breitengraden nicht nötig ist, aber da gibt's eben einfach eine biologisch-genetische Vorbereitung evolutionär, dass es da eher möglich ist, davor Angst zu haben, als jetzt meinetwegen vor Papageientulpen oder so. Es gibt dann die sozialen Ängste, soziale Phobien, wo es darum geht, zum Beispiel vor anderen zu sprechen, zu telefonieren, sich in Vorträgen zu zeigen und meinetwegen als Lehrerin vor Schülern stehen, sind im Prinzip so diese Bereiche der diagnostizierbaren Angststörungen.
Ich würde gern wissen, woher Angststörungen kommen, beziehungsweise wie sie entstehen können. Liegt das eher an äußeren Umständen oder auch an inneren Mustern, die sich mit der Zeit so entwickelt haben? Bedingt das einander? Was ist deine Beobachtung bisher, langjährige psychologische Psychotherapeutin, deinem unglaublichen Erfahrungsschatz? Was ist da so deine Beobachtung?
Also ich habe tatsächlich in den letzten 30 Jahren da einiges beobachten können. Und die Angststörung ist tatsächlich auch beinhaltet eine Symptomatik, die bei vielen anderen Erkrankungen auch mit auftritt. Das heißt, das ist schon sehr verbreitet. Die Entstehung, die ist multifaktoriell, so wie du es jetzt gerade auch schon beschrieben hast. Ja. Das heißt, es gibt also erstmal eine gewisse Stresssensitivität. Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf Stress und die Bereitschaft, sich meinetwegen zu erschrecken, wenn es irgendwo knallt, die ist auch bei Leuten unterschiedlich. Mhm. Warum ist sie unterschiedlich? Einmal angelegt im Körper selbst, genetisch oder in der Persönlichkeit oder auch aufgrund von eigenen früheren Lebenserfahrungen. Mhm. Also wer bereits etwas Schlimmes erlebt hat oder etwas Angsteinflößendes erlebt hat, hat natürlich das gesamte biologische System wachsamer und schneller in der Reagibilität, was jetzt eben diese Reaktion des autonomen Nervensystems bedeutet. Dann gibt's natürlich auch das Lernen am Modell. Also wenn man irgendwie als Kind schon gelernt hat, dass man gefälligst auf den Tisch springt, wenn eine Maus durch die Küche läuft und ganz laut schreit, wird natürlich diese Situation dann eher mit Gefahr assoziieren. Und Stress erleben gehört auch mit dazu. Also das, was jetzt und in den letzten Wochen und in den letzten Monaten passiert ist. Also das sind so, wie wir sagen, prädisponierende Bedingungen, also vorbereitende Bedingungen, aber auch Auslöser, wenn etwas im Alltag geschehen ist, wenn man etwas gehört hat, was einen belastet hat, wenn es berufliche Belastungen gibt, Stress in der Beziehung oder was auch immer, das sind dann solche Auslöser. Und es gibt auch sogenannte aufrechterhaltende Bedingungen. Das ist für uns in der Verhaltenstherapie auch immer wichtig zu schauen, wenn es darum geht, den Bewegungsradius bei diesen Agoraphobien wieder zurückzuholen. Wenn Leute also große Ängste haben, unterwegs zu sein, dann gehört die Vermeidung häufig mit dazu. Und da ist es entsprechend dann auch wichtig zu schauen, ob ein Vermeidungsverhalten diese Angststörung bereits verstärkt hat.
Gibt es eigentlich auch körperliche Erkrankungen, die Angst- oder Paniksymptome begünstigen können?
Ja, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen sind ganz wichtig, weil da muss man auch entsprechend schauen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also kardiologische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder ganz besonders auch Herzrhythmusstörungen, können das nochmal eher auslösen, dass man spürt, da passiert jetzt gerade etwas. Da kann die Bereitschaft gesteigert sein. In seltenen Fällen auch Epilepsie und so weiter. Aber es gehört eben auch vor Aufnahme einer Psychotherapie dazu, dass auch die somatischen Erkrankungen abgeklärt werden und dass man als Psychotherapeut da auch im Gespräch mit den Ärzten ist.
Ja, und so eine Krankheit wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder auch eine Krebserkrankung, also kann ja auch Auslöser für Angst sein. Ne?
Natürlich, dass man sagt, also ganz berechtigte Angst, ja, absolut. Selbstverständlich.
Wie leistungsfähig bin ich noch, was darf ich mir zutrauen, ne? Dass man dann sehr vorsichtig wird.
Das ist richtig, das sind natürlich dann ja auch diese vorbereitenden Bedingungen, also wenn man tatsächlich real das schon mal erleben musste, dass Leib und Leben in Gefahr sind, ist es sehr nachvollziehbar, dass der Einstieg in Panikattacken dadurch noch mal eher begünstigt ist.
In Vorbereitung auf das Interview ist für mich auch ein ganz interessanter Punkt gewesen, dass Ängste vererbt werden können. Zum Beispiel durch Kriegserlebnisse oder auch Traumata von Generationen vorher, dass die weitergegeben werden. Inwiefern können denn diese Erfahrungen über Generationen überhaupt spürbar bleiben?
Das sind diese transgenerationalen Einflüsse, die tatsächlich biologisch-genetisch angelegt sind. Es ist tatsächlich so, dass etwas weiter vererbt wird. Was wird weiter vererbt? Das ist auch eine erhöhte Stresssensitivität, sodass die Alarmbereitschaft da einfach erhöht ist. Es kommt aber selbstverständlich auch mit dazu, was wurde in den Familien berichtet.
Ja.
Was wurde erzählt? Was wurde bruchstückhaft erzählt? Weil du hast jetzt zum Beispiel gerade Flucht, Krieg und so weiter Erlebnisse der Generation vor uns erwähnt. Da konnte ja vieles gar nicht in Worte gefasst werden. Das heißt, es wurden
es war
Themen
nebulös,
kurz,
ne? Genau. Also wenn ich an meine Großeltern denke, es war immer ein nebulöses Thema, wenn wir über Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen.
Aber man spürt ja etwas.
Ja.
Und das ist genau das. Also diese Atmosphäre, die dann eintritt, auch die Reaktion der anderen, das plötzliche Verstummen oder das Weinen oder der Rückzug ins Bett und so weiter. Also unsere Leute aus der Familie haben ja da noch nicht so die Unterstützung gehabt, wie sie heutzutage besteht. Das heißt also Rückzug ins Bett oder nicht drüber reden oder verstummen oder weinen aus nicht nachvollziehbaren Situationen heraus, das macht ja wiederum auch etwas. Also dieses Modelllernen.
Ja. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, etwas, das sehr viele, die mit Ängsten zu kämpfen haben, kennen, sind Panikattacken. Und diese plötzlichen, wirklich überwältigenden Angstanfälle, die oft auch mit einem Herzinfarkt ja, gleichgesetzt werden. Ja, ich kenne ja, nicht
nachvollziehbare
wenige
Weise,
ja. Menschen, die dann auch denken, boah, ich habe was mit dem Herz, ich rufe einen Krankenwagen.
Ja, ja.
Und die oft aber auch ohne einen klaren Grund so auftreten und eben mit wiederum mit großer Angst und Hilflosigkeit verbunden sind. Was genau passiert denn eigentlich, wenn ich eine Panikattacke habe, also körperlich, aber auch psychisch?
Eingangs haben wir ja gesagt, Angst ist etwas Wichtiges und erhält das Leben. Und diese Angst, also diese Anspannung, diese Möglichkeit, dann auch reagieren zu können, die wird bei einer Panikattacke sozusagen ohne Grund ausgelöst. Das Gehirn, die Amygdala, sieht aber einen Grund. Das ist dieses Alarmzentrum, was eigentlich dann den Menschen, den Körper, das Individuum schützen will. Das können Trigger sein, das können Auslöser sein. Das kann irgendetwas sein, was so ein ähnliches Situationsmerkmal zu einer Situation inne hat, die vorher als gefährlich eingestuft wurde. Und das ist natürlich ein breites Feld. Das kann ein Geruch sein, das kann eine Situation sein, das kann Enge sein, das kann das Gefühl sein, irgendwie in die Bedrohung zu kommen. Bei den Panikattacken ist es aber auch so, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass es auch so interozeptive Auslöser gibt.
Das musst du kurz erklären.
Ja, kein Problem. Also manche wachen nachts wie aus heiterem Himmel auf und geraten in die massive Panikattacke. Kann man ja sagen, ja, Moment mal, da war doch jetzt keine Situation und so weiter. Klar, nun weiß man nicht, was da gerade geträumt wurde, dann ist wieder die Situation. Aber diese Interozeption, das sind so wie innere Messfühler, die die Temperatur, den Herzschlag, den Blutdruck messen. Es kann gut sein, dass es dann im Traum, im Schlaf, aus welchen Gründen auch immer wärmer wird, der Herzschlag sich verändert. Was dann aber wiederum an die Amygdala gesendet wird als Gefahr, als Gefahrensignal. Dann geht das autonome Nervensystem an die Arbeit. Das ist der Sympathikus, das ist der Stressmacher, das ist der, der also das gesamte System hochfährt, um auf Gefahr vorzubereiten. Das heißt, der Blutdruck steigt, Atmung verändert sich. Eigentlich genau das, was wir gerade beschrieben haben als Symptomatik der Panikattacke. Es ist der Sympathikus, der uns dazu in die Möglichkeit versetzt, sofort kämpfen oder flüchten zu können. Also Fight-Flight-Reaktion, wie früher, Säbelzahntiger und so weiter. Ne? So. Und dann ist es so, dass nach einer gewissen Zeit der Gegenspieler, der Parasympathikus, aktiv wird. Der fährt das System langsam wieder runter. Also Sympathikus, schnell, sofort, reaktionsbereit. Denk an das Überqueren der Straße. Und Parasympathikus beruhigt langsam, lässt uns aber immer noch weiter in der Aufmerksamkeit bleiben, ob die Gefahr jetzt auch wirklich vorbei ist. Also so wie das Knacken im Wald, wo man immer doch noch mal hört, ob denn jetzt wirklich alles in Ordnung ist. Also das ist im Prinzip jetzt kurz gesagt das, was da passiert. Und es wird natürlich bei den Angststörungen nachvollziehbarerweise das, was wir gerade als nachvollziehbare Reaktion des Körpers bezeichnet haben, wird dann aber fehlgedeutet als Gefahr.
Ja.
Der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch. Um Gottes Willen, die Atmung verändert sich. Ich kann nicht mehr so richtig sehen. Das ist auch was Evolutionäres. Die Aufmerksamkeit wird geschärft. Entsprechend sieht man die Dinge aber auch anders. Es kann sein, dass man in die Derealisation geht. Also die Dinge werden wie unwirklich. Depersonalisation, als ob man neben sich steht. Gehört alles mit dazu, um in der Situation loslegen zu können. Die beiden letzten gehörten allerdings zur Freeze-Situation. Also wenn dann
Erstarrung,
gar nichts mehr passiert, also Maus vor der Schlange oder so. So, und das ist etwas, was für uns in der Psychotherapie so wichtig ist, dass wir über diese gesamten eigentlich nachvollziehbaren Reaktionen sprechen, dass wir das dann abgleichen mit der Symptomatik derjenigen, die zu uns kommen, mhm, und dass wir dann entsprechend in der therapeutischen Unterstützung weitermachen.
Das klingt so einfach, sage ich jetzt mal, aber wer schon mal jemanden auch in einer Panikattacke erlebt hat oder auch selber, ja, eine hatte, ja, merkt, dass es durchaus ein dramatischer Zustand,
klar,
sein kann.
Auf jeden Fall. Also, ja, das nehmen wir auch wirklich sehr ernst.
Ja.
Und ich habe in den ganzen letzten Jahren im TWW tatsächlich auch Patientinnen kennengelernt, die trotz erfolgreicher Psychotherapie, mhm, immer wieder aufs Neue bei der Panikattacke überzeugt waren, dass sie bitte jetzt doch in die Notaufnahme, ja, gehen sollten. Und ich finde das, ja, auch völlig nachvollziehbar. Mhm. Also dann setzt eigentlich der präfrontale Kortex, ja, mit Denken, Planen, ich weiß, das ist eine Panikattacke, das setzt, ja, im Affekt dann tatsächlich auch aus. Und, ja, es gibt das große Bedürfnis, sofort Hilfe und Unterstützung, mhm, zu holen. Die Leute rufen die 110 an, gehen in die Notaufnahme, mhm, und was passiert? Ungefähr nach 29 bis 30 Minuten ist dieses System Sympathikus, ja, Parasympathikus dann wieder so ausgeglichen, mhm, dass es besser wird.
Man sagt so 20 bis 30 Minuten, ne? Dann ist es eigentlich...
Ganz genau, ja, ganz, ja, genau. Also dann ist das, mhm, Programm abgespult, wenn, ja, man so will. Und was löst es dann aber bei den Betroffenen aus? Mhm. Immer wieder aufs Neue, wie gut, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin, weil da ist es besser, mhm, geworden.
Mhm.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Leute in der Notaufnahme viel, viel um die Ohren haben, mhm, und dass es auch passieren kann, dass wenn jemand zum 8. Mal mit der Panikattacke, mhm, kommt, dass die Reaktion vielleicht not so amused
nicht
ist, also
ist, ja,
was, mhm, ja, nachvollziehbar ist. Und dann ist es mit Schamerleben, mhm, verbunden.
Ist es trotzdem möglich, den eigenen Körper, das Gehirn, vielleicht auch so auszutricksen?
Ja.
Kann man Panikattacken frühzeitig erkennen oder sie abmildern, wenn man merkt, oh, jeder bahnt sich jetzt was an? Ist es überhaupt möglich?
Ja, aber mir fällt als erstes ein ganz wichtiges Wort ein und das heißt Akzeptanz.
Mhm.
Akzeptanz bedeutet bei Panikattacken, wenn es denn dann losgegangen ist,
ja,
ich weiß, das ist schwer, was ich jetzt sage, aber es dann auch auszuhalten,
aha,
dass das Programm jetzt, mhm, abspult, vor Ort zu bleiben, mhm, sich zu sagen, okay, ist jetzt wieder losgegangen, ich atme tief durch, ich bleibe aber da in, ja, der Situation, wo das Ganze ausgelöst wurde. Mhm. Also das ist nachvollziehbar, dass deine Frage natürlich dahin geht, wie kann man das Ganze jetzt gleich unterbrechen? Dazu sage ich gleich auch was, aber ich fange mal damit an,
ja,
dass es eben auch Situationen gibt, wo es nicht sinnvoll ist, es gleich unterbrechen zu wollen.
Mhm.
Weil das ist das, was sehr häufig passiert, das gehört auch mit zur Vermeidung. Also, mhm, wenn Patientinnen zu uns in die PETA kommen, dann ist es oftmals so, dass über Wochen, Monate, teilweise über lange Zeit auch bestimmte Bereiche vermieden wurden, mhm, damit diese Angst nicht auftritt, weil sie eben immer wieder neu als etwas interpretiert wird, wo es einem an den Kragen geht.
Klingt nach einer neuen Angst, die man noch oben draufgepackt hat.
Ja,
also.
Und das ist genau, ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Man sagt sich, das ist mit Gefahr assoziiert. Mhm. Es kommt dann die mhm, Gefahr mit dazu.
Ja.
Aber das generalisiert. Das heißt also, wenn du anfängst, lieber die Treppe zu laufen und dir selber auch sagst, ach, naja, Treppenlaufen ist irgendwie gesünder. Ist es ja auch. Wenn du es aber machst, mhm, weil du eine Fahrstuhlangst, mhm, hast, dann hast du etwas etabliert. Wenn du, mhm, sagst, ach naja, ich weiß nicht, in den U-Bahnen irgendwie riecht's da unangenehm, mhm, ich fahre jetzt dann doch lieber mit dem Auto oder lass, mhm, mich von meinem Mann fahren,
mhm,
dann ist es eine Vermeidung. Ja. Also da muss man immer genau gucken.
Mhm.
Du wolltest aber eigentlich jetzt auch hören, wie man es unterbrechen kann.
Ne? Nein, also so weit würde ich gar nicht gehen, dass, mhm, man es unterbrechen kann. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass das vielleicht geht. Aber zu merken, dass, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich keine Panikattacke hatte. Ich kenne aber Menschen, die das haben.
Wir sind übrigens alle dazu in der Lage, also,
ja,
mal eine zu bekommen.
Absolut.
Ja.
Und nein, eher, dass man merkt, oh, es bahnt sich an, weil das geht ja nicht sofort so, sondern man merkt ja, so jetzt, ich werde unruhig, ne, dass man dann sagt, Mensch, aber ich habe eine Atemübung zum Beispiel.
Ja,
also oder ich habe Gedanken, die da kommen.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man merkt, dass da etwas im Anrollen ist.
Ja.
Dann ist als erstes ganz wichtig, sich zu erden sozusagen, also sich selber bewusst zu machen, okay, hier stehe ich, hier bin ich. Es kann helfen, sich selbst, das ist aus dem EMDR.
Ich beschreibe mal kurz für die, die das Video vielleicht nicht sehen. Du hast die Hände jetzt vor dem Körper verschränkt und klopfst dir so auf die Oberarme damit.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist tatsächlich diese Rechts-Links-Stimulation. Kann tatsächlich auch helfen, bestimmte Gefühlszustände relativ schnell auch zu unterbrechen.
Mhm.
Was zusätzlich auch noch mit dazu kommt, dadurch, dass man sich selber anfasst, hat man sich selbst...
So ein bisschen wie sich selbst umarmt. So
umarmt, genau. Mhm. Und hat aber auch seine eigenen Körpergrenzen, das ich einfach nochmal stabilisiere. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Die Atmung ist natürlich als nächstes wichtig. Man kann sich sehr gut auf die eigene Atmung konzentrieren. Mhm. Und es gibt eine super Atemübung, die wir alle in sämtlichen Situationen relativ schnell machen können. Ich mache die einfach mal kurz vor.
Ja.
Merk dir die Zahl 5. Du kannst gerne auch mitmachen. Also durch die Nase einatmen und 1, 2, 3, 4, 5 die Luft anhalten. 1, 2, 3, 4, 5 und mit Lippenbremse ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5 Ich habe dir gerade angesehen, dass die 5 ein bisschen zu viel für dein Lungenvolumen war. Also das zeigt, es ist auch möglich, das mit der 4 zu machen.
Aber gut, das ist ja
oder
auch ein Training.
Oder die 5 schneller zu zählen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der 5, weil man es sich besser merken kann.
Ja.
Was bewirkt das Ganze? Erstmal ist die Aufmerksamkeit gebunden. Das ist eine Aufmerksamkeitslenkung auf das Zählen. Dann ist man gleichzeitig auch damit befasst, wie war das jetzt auch noch einatmen? Wann halte ich jetzt auch noch die Luft an und wie atme ich auch noch aus?
Mache ich das richtig?
Genau, mache ich das alles richtig? Das heißt also, ein Teil der angstbesetzten Gedanken bezieht sich dann, das ist die Aufmerksamkeitslenkung auf diesen anderen Bereich.
Mhm.
Dann gibt es aber auch den positiven Effekt, dass durch dieses Luftanhalten der Vagus, Parasympathikus, innerviert wird. Das ist wiederum der 10. Hirnnerv, der geht durch den Hals, durch Luftanhalten. Gibt man dem so einen kleinen Kick, dass der seinen Job machen soll, wenn man so will. Ja? Also, dass der dann wieder ein bisschen runterfährt. Und man kann auch bei der Fünferatmung, kann man auch selbst, wenn man jetzt mal abends im Bett liegt und ist irgendwie hochtourig oder so, kann man auch diese Atemübung durch das Fühlen des eigenen Pulses und Blutdrucks mitkontrollieren und sieht, da hat man Einfluss. Kann zum Beispiel auch eiskaltes Wasser trinken. Also Eiswürfel, Wasser trinken oder gurgeln. Das ist auch wieder dieser Effekt. Dass
so ein bisschen in Freeze gesetzt, so in den künstlichen Freeze.
Genau. Und es gibt dann natürlich andere Möglichkeiten. Also Skills, um einfach einen ganz spontanen anderen Reiz zu setzen. Also irgendwas Scharfes oder ein Gummiband schnipsen oder irgendetwas machen, was dich sofort in einen anderen Zustand bringt. Aber jetzt kommt wieder das Wort Akzeptanz. Es gehört dann auch dazu, das, was trotzdem kommt, laufen zu lassen und sich selbst daran zu erinnern. Es fühlt sich gefährlich an, es fühlt sich grauenhaft an, aber eine Panikattacke ist nicht lebensbedrohlich, auch wenn sie sich so anfühlt.
Ja.
Leichter gesagt als getan, oder?
Ja, aber ich
aber
hoffe, dass das
es hilft, wirklich.
Es klingt nach etwas, das vielleicht nicht sofort einsetzt, aber auch ein Lernprozess ist, ne? Ein Erfahrungsbericht. Auch vielleicht kann man sich auch eine Uhr hinstellen und sagen, 25 bis 30 Minuten, ja, und
alles, guck mal drauf, alles möglich, alles möglich. Ja. Auch das wäre wieder eine Aufmerksamkeitslenkung.
Ja.
Also wichtig ist bloß nicht in diese Fluchtreaktion zu gehen und vor allem, das Gehirn lernt ja auch um. Das ist ja das Wichtige. Man muss ja nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern das sind ja auch die erfreulichen psychotherapeutischen Effekte, die wir ja auch da haben können.
Mhm. Wenn ich, gut, das war jetzt auch so das Thema Panikattacke, es hat mich einfach auch nochmal sehr interessiert. Mhm. Aber wenn ich generell aus meinen Ängsten, aus meiner Panik nicht rauskomme, welche Behandlungsmöglichkeiten hätte ich?
Also die Leitlinien empfehlen als erstes die kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Die ist, was die Behandlung angeht, sehr gut erforscht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die anderen Therapien nicht wirksam sind. Mhm. Also wer die KVT nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, ist selbstverständlich in der Tiefenpsychologie auch sehr gut aufgehoben. Mhm. Es gibt die metakognitive Therapie, es gibt Achtsamkeitstechniken und so weiter. Wir Psychotherapeuten sind nicht so begeistert von Medikamenten.
Das hätte ich nämlich
bei
jetzt auch gefragt.
Angststörungen. Ja. Mhm. Also ich bin generell medikamentenfreundlich, sonst hätte ich nicht irgendwie die ganze Zeit schon in einer Klinik arbeiten können, logischerweise. Aber gerade bei der Angststörung ist es so, dass dann, wenn Medikamente gegeben werden, besonders diese schnell wirksamen Medikamente, die Benzodiazepine und so weiter, dann ist das Selbsteffizienzerleben der Betroffenen ausgeschaltet. Mhm. Was ist das? Dass man dann nicht mehr das Gefühl haben könnte, ich habe das jetzt selber hingekriegt.
Ja, ja.
Also ich muss jetzt unbedingt wieder eine Pille haben. Oder in den letzten Jahren habe ich so häufig erlebt, ich habe vor 100 Jahren die Angstbewältigungsgruppe im TWW mal eingerichtet. Ja. Und da war es so, dass einige Patientinnen dann mit einer Tavor-Tablette in der Tasche kamen und sagten, wenn ich sie nur dabei habe. Mhm. Ist total nachvollziehbar, ist aber ein Sicherheitssignal. Und diese Sicherheitssignale, die versuchen wir auch in der Therapie zu definieren mit den Patientinnen zusammen. Was gibt eine vermeintliche Sicherheit?
Mhm.
Das kann die Tablette sein, das kann aber auch das Handy sein, dass man jederzeit die 110 anrufen kann. Also all das, es kann eine Begleitung sein, dass man nichts alleine macht. Alles Sicherheitssignale, die die Erkrankung aufrechterhalten. Aber in manchen Situationen ist es so, dass wir sehr wohl auch als Psychotherapeuten SSRI als Begleitmedikation empfehlen, was dann wiederum über ein Psychiater oder Hausarzt verschrieben wird, weil es gibt einige, die derartig von Panikattacken, aber auch Vermeidungsverhalten bei Agoraphobien beeinträchtigt sind, dass sie auch die Wohnung gar nicht mehr verlassen können.
Ja.
Also wir machen Videotherapien in der PTAG, um tatsächlich erstmal diejenigen, die völlig verunsichert zu Hause sind und paniken und gar nicht mehr das Haus verlassen können, entsprechend zu unterstützen. Ich habe übrigens, fällt mir bei der Gelegenheit ein, vor einigen Sätzen die generalisierte Angststörung nicht erwähnt. Das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, als du mich gefragt hast, welche Formen von Angst es gibt. Es gibt tatsächlich bei der generalisierten Angststörung gibt es die Situation, dass Menschen übermäßige Sorgen entwickeln, dass also Betroffene aus den Sorgen gar nicht mehr rauskommen und auch plötzlich in Angst fallen können, wenn meinetwegen eine Mutter hört einen Martinshorn und ist dann plötzlich davon wie überzeugt, um Gottes Willen, meinem Kind könnte etwas im Kindergarten passiert sein. Also das kann mit realen Ängsten und Sorgen assoziiert sein. Mhm. Wir leben ja auch gerade in einer nicht unbedingt sorgenfreien politischen Zeit.
Ja,
das kann man ja auch durchaus sagen. Mhm. Das heißt, es gibt ja hier und da für uns alle.
Ja.
Oder Krankheitsängste und so weiter. Ne? Mhm. Also das, es gibt ja sehr viele Gründe, durchaus auch Angst haben zu können.
Mhm.
Aber wenn es unkontrollierbar wird, dann wird es entsprechend schwierig und behandlungsbedürftig. Mhm.
Es ist ja auch schon angeklungen, dass hinter manchen Ängsten auch belastende Erlebnisse stehen können. Also ein Unfall, so eine gelernte Angst. Ich hatte einen Autounfall, also habe ich ein Problem, mich wieder ins Auto zu setzen.
Ja.
Ich bin im Fahrstuhl stecken geblieben, bin ich übrigens vor ein paar Wochen. Und ich bin mit leichtem Herzklopfen aber immer wieder eingestiegen.
Ja, das ist super. Ja. Immer wieder aufs Pferd.
Ja,
ne?
Genau, immer wieder aufs Pferd.
Genau.
Ja, aber natürlich auch Gewaltsituation oder ein plötzlicher Verlust.
Ja.
Ab wann spricht man eigentlich von einem Trauma?
Also, du hast es entsprechend jetzt schon sehr gut eingeleitet. Mhm. Also ein Trauma. Wir sprechen in der Psychotherapie von einem Trauma nach den Diagnosekriterien anders, als es teilweise so gesellschaftlich gesagt wird. Also es wird schnell mal gesagt, oh, da bin ich jetzt aber völlig traumatisiert.
Ja.
Das wird selbstverständlich nicht dem gerecht, was Betroffene erleben mussten. Also ein Trauma ist ein Erlebnis, ein Ereignis, was uns nahezu alle in einen Ausnahmezustand bringen würde und was real das gesamte Nervensystem in Bedrohung durch äußere Umstände wie Unfälle, Überfälle und so weiter und so fort bringt.
Mhm. Und ist der Begriff Trauma das gleiche wie posttraumatische Belastungsstörung? Ist das bei euch in der Psychotherapie das?
Nein, also es gibt da verschiedene Stufen auf dem Weg dahin. Also es gibt akute Belastungsreaktionen nach plötzlichen Erlebnissen. Du hast das jetzt gerade mit dem Autounfall gesagt. Also das könnte dann dazu führen, dass man in den Stunden danach einfach sehr schreckhaft ist, weinerlich ist, ängstlich ist, gar nicht mehr richtig klar denken kann. Das gehört zur akuten Belastungsreaktion. Es kann dann zur Anpassungsstörung kommen. Das heißt also, dass auch, wenn das nach einigen Stunden nicht abgeklungen ist, nach einigen Tagen, dass dann Depressionen und Ängste und Panikattacken daraus entstehen können. Mhm. Also in mangelnder Anpassung an das Ereignis, was da geschehen ist. Und dann kann es natürlich weitergehen. Du hast gerade die posttraumatische Belastungsstörung erwähnt. Das ist die ausgeprägteste Form des Traumas, was allerdings erst nach einigen Wochen bis Monaten auftritt. Mhm. Und dazu gehören dann umfassende Symptome, die unter anderem dann auch bedingen, dass man sogenannte Intrusionen bekommt, Flashbacks bekommt.
Intrusionen,
das heißt, das sind so, das sind genau, das das sind so Phänomene des Wiedererlebens. Mhm. Also bei den Intrusionen ist es so, dass das Gehirn sich erinnert an diese ähnlichen Traumamerkmale und bei den Flashbacks ist es so, dass man ja wie in der Zeitmaschine in das Trauma dann auch zurückkommt.
Ja.
Kommt.
Ja,
also
ja.
Wie in der Situation selbst dann auch ist.
Mhm.
Letztendlich ist das etwas, was wir ja auch versuchen, durch eine frühe Intervention psychotherapeutisch zu unterbinden, soweit es möglich ist, weil es entsprechende Untersuchungen und Erfahrungen gibt, dass wenn zu einem frühen Zeitpunkt nach akuten Belastungen eine Unterstützung durch Wahrung der Grundbedürfnisse, Sicherheit, Bindung entsteht, Orientierung, Selbstwert weiter aufrechterhalten wird, eine Erklärung gegeben wird, dann können wir zu einem frühen Zeitpunkt auch das Auftreten weiterer Traumafolgestörungen im positiven Sinn beeinflussen.
Aber das würde bedeuten, ich muss relativ früh erkennen, wann ich nach einem, ich sage jetzt erstmal schlimmen Erlebnis, mir auch vielleicht Unterstützung suchen muss, oder? Weil ansonsten entwickelt, könnte ich mir vorstellen, ich denke, nee, ich mache das alles schon und ich kriege das alles hin und nein, war nicht so schlimm. Und irgendwann nach Wochen, Monaten merke ich, dass mein Körper doch bestimmte Reaktionen zeigt, die dann unter Umständen einer posttraumatischen Belastungsstörung zuzuordnen wären.
Ja, also dieses, man würde es wahrscheinlich dann vorher schon merken, aber das, was du sagst, ist natürlich ganz richtig. Viele sind ja auch so unterwegs, dass sie sagen, ach, ich mach weiter, ich muss weiter funktionieren. Es ist tatsächlich in manchen Situationen so, dass meinetwegen nach Arbeitsunfällen ist es manchmal so, dass auch überlegt werden sollte, ob es nicht gut wäre, wieder hinzugehen. Oftmals ist es aber auch gut zu sehen, jetzt sollte jemand aus der Situation rausgenommen werden. Also das sind ganz, ganz individuelle Einschätzungen. Und da nützt es natürlich sehr, auch sofort jemanden mit drauf schauen zu lassen, eine Person, die die Symptomatik auch von der Diagnostik her sehr gut einschätzen kann, um dann eben auch zu gucken, was wäre jetzt wichtig.
Ja, und welches Umfeld spielen da zum Beispiel Freunde, Familie, also einfach das soziale Umfeld wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle.
Immer wichtig. Also meinst du jetzt bei Trauma oder bei Angststörungen?
Bei beidem.
Ich habe jetzt extra so differenziert gefragt. Also selbstverständlich ist eine soziale Unterstützung das Wichtigste, was uns allen im Leben passieren kann. Das ist völlig klar. Also wenn wir innerhalb unserer Herde sind sozusagen, dann sind wir sicher und dann sind wir geborgen und dann kann uns nichts passieren. Wenn wir sie haben, ganz genau. Aber bei Angststörungen, andersrum, wir sprechen gerade über Trauma. Also bei Traumata ist es selbstverständlich wichtig, dass man Menschen hat, Familie, Freunde, Kolleginnen. Es muss aber nicht unbedingt so sein, dass von Anfang an jetzt immer alles ganz genau erzählt wird. Also in der psychosozialen Notfallversorgung ist es so, dass es oftmals auch sinnvoll ist, tatsächlich einfach da zu sein. Also dieses Debriefing, wie es früher vorgeschlagen wurde. Erzählen Sie mal genau, was ist passiert und was war dann und dann und dann und dann. Ist zu einem frühen Zeitpunkt heutzutage gar nicht mehr angesagt. Das heißt also in der Notfallpsychologie ist es so, dass wir als erstes dafür sorgen, Grundbedürfnisse, Sicherheit, Aufklärung, einfach da sein, Glas Wasser geben, einfach da sein, um dadurch auch dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, ganz, ganz früh auch einschätzen zu können, die Situation ist vorbei. Und bei den Angststörungen, um jetzt wieder auf die Wichtigkeit von Familie und Freunden zu kommen, da ist es so, dass die Begleitung und die Unterstützung nicht zu groß werden darf. Hört sich jetzt gemein an, ne? Meine ich gar nicht gemein. Also deswegen holen wir gerne auch in der PETAG oder auch generell in Psychotherapien auch die Angehörigen mit in Therapiesitzungen, um zu erklären, dass die liebevolle Begleitung oftmals auch ungünstig sein kann. Und dass es sogar kontraproduktiv sein kann, dass wenn jetzt jemand sagt, ich gehe aber lieber zu zweit einkaufen, weil der Edeka ist gefährlich.
Ist jetzt kein Edeka-Bashing.
Nein, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt...
Nein.
Ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Also
der Supermarkt.
Der Supermarkt, genau. Also... wenn jetzt Angehörige aufgefordert werden oder sich selber auch bereit erklären, ich komme mit dir in den Supermarkt einkaufen, ich komme mit, Mensch, wenn du Angst hast, dann begleite ich dich, ich nehme dich an die Hand. Das ist einerseits, ist es total lieb und klasse, wir wollen alle an die Hand genommen werden, aber in der Situation, wenn eine Angststörung besteht, haben wir dann wieder, wie bei der Tablette vorher, die Situation, dass das Selbsteffizienz erleben, ich habe es selber geschafft, ich kann es, dass das in der Situation eben nicht unterstützt wird.
Wir kommen auch schon zum Ende des Interviews.
Oh.
Leider. Ich habe das Gefühl, wir können auch ganz viel darüber reden, aber vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge und vertiefen einzelne Themen. Viele Menschen, die uns zuhören, kämpfen vielleicht schon lange auch mit Angst, haben vielleicht auch den Mut schon ein bisschen verloren oder haben Probleme, sich professionelle Hilfe zu suchen und haben gar keine Hoffnung mehr, dass sich eigentlich was ändern kann, ja, stecken da so fest. Mhm. Was möchtest du diesen Menschen am Ende unseres Gesprächs vielleicht mit auf den Weg geben?
Angst ist sehr gut behandelbar. Auch wenn sie sich ganz fürchterlich anfühlt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, wenn man Informationen drüber hat und versteht, was im Körper passiert, ist es sehr, sehr gut möglich, psychotherapeutisch dann auch den Bewegungsradius sich wieder zu holen, dieses nachvollziehbare Vermeidungsverhalten zu unterbrechen und tatsächlich auch wieder das Gefühl haben zu können, wieder alleine unterwegs zu sein. Also das ist alles machbar. Und ich habe ja in den letzten 20 Jahren die psychosoziale Notfallversorgung im Theodor-Wenzel-Werk eingerichtet und strukturiert ausgearbeitet und auch Schulungen dazu gemacht und habe eben entsprechend auch vorbereitet, was heutzutage bei uns im Haus jetzt an Unterstützung möglich ist. Und auch da habe ich feststellen können, dass wenn sehr früh eine Hilfe und Unterstützung gegeben wird und die sich auch geholt wird, das ist eigentlich jetzt die wichtige Botschaft, kann tatsächlich etwas gemacht werden. Also auf zur Psychotherapie, kann ich jetzt nur dazu sagen. Also die Ergebnisse sind einfach gut und sich auszutauschen und wieder Erfolgserlebnisse haben zu können, ist etwas Schönes.
Ja, das Leben wieder lebenswert werden zu lassen.
Genau.
Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich finde, du hast sehr gut gezeigt, dass Angst auch etwas ist, was jeden treffen kann.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen, dass egal wie stark man vielleicht auch nach außen wirkt, wie selbstbewusst man sein kann, es kann einfach wirklich jeden und jede treffen. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss und es gibt Wege aus dieser Enge wieder herauszufinden.
Absolut. Und dass es jeden treffen kann, wenn ich das noch kurz sagen darf, erlebe ich ja auch als Notfallpsychologin für die Berufsgenossenschaften und für die Unfallversicherung. Da arbeite ich in der Peterwerder angerufen, um dann auch bei gesunden Leuten sofort tätig zu werden, was die psychosoziale Begleitung angeht, um eben die Traumafolgestörung zu einem frühen Zeitpunkt auch verhindern zu können.
Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der unter Ängsten oder Panikattacken leidet, vielleicht war heute ein wichtiger Impuls dabei. Leite diese Folge gern weiter. Wir freuen uns außerdem, wenn du unseren TWW-Podcast weiterempfiehlst und uns ein Feedback dalässt. Diese und viele weitere Folgen von Diagnose Kopfsache zum Thema mentale Gesundheit findest du auf allen gängigen Podcast-Portalen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.